Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Mich kennt ihr mittlerweile und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar habe ich die Eva hier.
Hallo.
Hallo, hallo Eva. Vielleicht, woher kennen wir uns? Wir kennen uns aus deinem Podcast, ne?
Voll, genau. So von vor einem Jahr, anderthalb, als deine Emma klein war, warst du bei mir im Jagdhunde-Podcast vor einer Port. Und ja, daher kennen wir uns.
Und auch eine zweite Folge, ne? Die war
Ja.
es auch gar nicht so lang her, ne?
Ich weiß aber nicht, ob es dir doch dieses Jahr war, glaube ich, im Frühjahr.
Ich glaube, es war im Frühjahr, ja. Vor den ganzen VJP, meine ich, ne?
Ja, das ist möglich. Mein
Nicht schlimm.
Zeitempfinden ist nicht so gut.
Nicht schlimm. Es ist ja auch das Wetter, was so ein bisschen verwirrt manchmal.
Schieben wir es aufs Wetter, ja, das passt schon.
Genau. Du hast einen Jagdhunde-Podcast, hast du gerade schon gesagt. Logischerweise, wer einen Jagdhund führt, richtig führt, jetzt war es gesagt, ist meistens auch Jäger. Deswegen bist du ja auch hier. Und wir gucken uns heute so ein bisschen dich an, so deine Hintergründe. Wie der Podcast abläuft, weißt du das zufällig schon?
Ja, ich habe mal reingehört die letzten
Sehr
Tage
gut.
dann doch, um mich vorzubereiten.
Sehr gut, sehr löblich. Genau, es ist relativ einfach. Ich stelle dir Fragen, du antwortest. Antworte einfach frei aus deinem Bauch heraus. Das Ganze ist ungeschnitten, weil wir wollen ja möglichst transparent sein. Also, sobald du ein Schimpfwort sagst, muss ich das Ganze kennzeichnen. Nur, dass du da Bescheid weißt.
Weiß ich Bescheid.
Hast du irgendwelche finalen Sachen, bevor es losgeht?
Nö.
Okay. Dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt zur Jagd gekommen? Dass wir da wissen, wo du herkommst.
Soll ich meinen Namen kurz sagen und mich vorstellen, bevor ich sage, wie ich zu Jagd gekommen bin?
Kannst du auch gerne machen.
Na gut, also genau, mein Name ist Eva, ich bin 31, ich komme aus dem Allgäu und ja, ich mache unter anderem den Jagdkunde-Podcast Foran am Port. Ja, wie ich zur Jagd gekommen bin, ist vielleicht auch so ein bisschen untypisch, oder? Und zwar bei uns in der Familie war außer einem entfernten Großonkel, der eine Menge Drahthaar hatte und im Forsthaus gewohnt hat, niemand Jäger. Und deshalb hatte ich eigentlich auch keinen Bezug dazu, bis ich dann so mehr zufällig während des Studiums in eine WG gezogen bin, wo die anderen vier eben Jäger waren. Und auch, ich weiß gar nicht, ob wir 3 Hunde zu dem Zeitpunkt hatten, als ich eingezogen bin. Und ja, das hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen und das war total schön. Ich glaube, so das interessanteste Erlebnis für mich damals war, dass wir an irgendeinem Abend der eine Mitbewohner hatte irgendwie eine Sau geschossen und meinte dann, ja, wir könnten ja auch den Kopf verwerten. Und dann haben wir einfach den Kopf abgezogen, den Kopf mit Blech in den Backofen und haben versucht, diesen Wildschweinkopf durchzugaren, um die
Okay.
Backen zu essen, ja. Wir wollten alles verwerten, okay, also hier nachhaltige Verwertung von Wildbret. Das
Also ich
hat
war
auch
mal
mehr
beim.
oder weniger geklappt. Es war, naja, wir haben lange Stunden an dem Tisch gesessen, weil es immer wieder ein bisschen roh wurde, wie wir es reingeschoben haben. Es war jetzt nicht so ganz optimal, aber irgendwie hat es mich mega fasziniert und total, ja, also ich weiß nicht, ich hatte einen richtig schönen Abend und hatte auch richtig Freude an der Idee, da das ganze Stück zu verwerten und aus allem was zu machen. Und naja, nachdem ich dann nach dem Studium aus der WG ausgezogen bin, also da während des Studiums war schon klar, hey, ich will auch einen Jagdschein machen, mir hat es mega gut gefallen. Ich habe die Hunde abgöttisch geliebt, die bei uns in der WG gewohnt haben. Und auch die Art und Weise, wie unsere Mitbewohner damit umgegangen sind. Also sie haben alle Forst studiert, die hatten da eben viel mit zu tun im Alltag. Und so bin ich da reingekommen und habe dann nach dem Studium meinen Jagdschein gemacht.
Ich finde das eine interessante Geschichte. Dazu muss ich sagen, ich war mal auf einem Sülze-Kurs. Da verwertet man auch alles. Da kocht man sich auch die Köpfe und die, man darf es nicht sagen, die Füße. Also die Klauen aus, um das Gelee da rauszubekommen, um Sülze zu machen. Also falls du jemals wieder alles verwerten möchtest, kann ich dir gerne meine Sülze-Skills zeigen.
Können wir drüber reden, aber bis jetzt bin ich nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, einen ganzen Kopf abzuziehen, um zu versuchen, die Backen zu garen. Das war eine einmalige Aktion.
Okay, schade. Lag vielleicht am Ergebnis, aber.
Wir hatten einen guten Abend. Ich glaube, das war schon okay.
Sehr gut. Okay, interessante Herkunft, sage ich jetzt mal. Ich finde es cool, das ist mal nicht der klassische Weg, also so gar nicht. Also sehr cool. Generell, wir steigen mal ein zu jagdlichen Werdegang. Wir wissen, wo du herkommst. Was würdest du denn sagen zum heutigen Zeitpunkt? Was war bis jetzt dein prägendster Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ja, das ist natürlich auch immer schwierig. Also, das ist ein bisschen wie bei meinem Podcast, wo ich auch mal so Fragen stelle und dann immer alle sagen, es gibt nicht den einen Moment, sondern viele und man kann sich einen auswählen. In dem Fall würde ich sagen, vielleicht tatsächlich das erste Reh, was ich erlegt habe. Einfach weil es total schön war und natürlich der Moment, das erste Mal ein Lebewesen zu töten durch einen Schuss, ist schon sehr besonders. Und würde sagen, deshalb ist es in Erinnerung geblieben. Es war einfach es war total schön. Wir hatten an der Stelle schon häufiger angesessen. Es war auch so, dass wir nach dem Jagdschein, ja, so Art Lehrprinzen, also älteren Herren zugewiesen wurden, mit denen wir in ihrem Revier ansitzen und jagen durften. Oder ansitzen durften erstmal und mitgehen. Am Anfang auch länger ohne zu jagen. Mit der Waffe und ja, das war jetzt ein Sitz, wo wir schon zwei, dreimal gesessen haben. Es war, glaube ich, Anfang Dezember. Es war wirklich sehr, sehr kalt. Es war nee, morgens um 6:30 oder 7, noch so vor der Dämmerung. Oder wir ja, saßen vor der Dämmerung. Es war nebelig, es war eiskalt und ja, es war im Prinzip mehr oder weniger in der Schneise im Wald. Und von links kam dann erst eine Geiß rausgezogen, die mega auffällig nach hinten gesichert hat und ja, so komplett ohne Jagderfahrung war aber trotzdem das Feeling da, okay, da kommt irgendwie noch ein Kitz nach. Das ist irgendwie, ja, das war irgendwie ganz klar und ich war auch ziemlich ruhig in dem Moment, obwohl ich immer dachte, oh Gott, das ist bestimmt, bin ich mega aufgeregt und das Adrenalin kickt voll in dem Moment. Und ja, dann kamen auch, die waren in völliger Ruhe zum Glück, kam auch dann das Kitz ganz in Ruhe über den Weg oder über die Schneise da so nachgezogen, über die Rückegasse wahrscheinlich war es. Und ja, in dem Moment hat es perfekt breit gestanden, ich konnte es erlegen, es ist auch, hat nur eine ganz kurze Totflucht gehabt. Aber es war ein mega, mega schöner Moment, auch einfach von dem Ganzen drumherum. Und das ist mir lange in Erinnerung, also jetzt total so präsent noch. Und lange in Erinnerung auch geblieben. Einfach weil es auch schön war, weil unser Jagdherr dann total, ja, der ist gleich gekommen und dann haben wir es dann nach ein paar Minuten, haben wir es dann gesucht und haben es auch gefunden. Und er hat es auch so total schön, diesen Moment verpackt mit einem Erlegerbruch. Und das war wirklich, ja, schön.
Also richtig aus dem Bilderbuch, wie sie das
Ein bisschen
gehört.
schon, ja.
Aber lieber so einsteigen als andersrum, ne? Und das ist so ein bisschen das, und das habe ich jetzt auch schon öfter im Podcast gehört, wirklich dieser Punkt, ne? Wenn man es noch nie erfahren hat und weiß, wie es ist, und dann passiert's, dass das halt auch einfach einen total verändert, ne?
Also
Aber
man ist natürlich irgendwie vorbereitet, aber man kann nicht darauf vorbereitet sein, so schlussendlich und vollends. Also genau. Und ich glaube, das ist so das größte Erlebnis, dass sich das dann mal ändert, dass man irgendwie ein Tier erlegt hat. Auch so ein größeres Tier einfach. Ja.
ist keine Spinne eingesaugt und sowas.
Ja.
Ja, sondern gehen wir mal wirklich auf diesen bewussten
Bewusstes.
Erlegungsvorgang.
Jagderlebnis, ja.
Finde ich auf jeden Fall schön. Also wie gesagt, Bilderbuchmoment, der auch ziemlich viel, finde ich, einfach beschreibt oder so, wie du da sitzt, so in Erinnerung schwelgst. Total schön. Gibt es dann für dich eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Auch schwierig. Also zum Jagdstil kann ich vielleicht sagen, das war auch so, dass ich halt am Anfang das, was man auch so aus der Jagdschule mitnimmt. Hier unten bei uns gibt es kaum Niederwild, kein Niederwild, kann man sagen. Also und relativ wenig Schwarzwild auch. Im Prinzip leben wir von Rehwild in jeder Hinsicht. Und naja, irgendwie ist der Standard so aus der Jagdschule raus. Dann, ja, naja, man ist halt der Rehwildjäger, man geht halt ansitzen, das ganze normale Prozedere. Und Das habe ich, glaube ich, die ersten 2, 3 Jahre auch relativ intensiv gemacht und habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass Ansitzen irgendwie so gar nicht mein Ding ist. Also, dass das überhaupt nicht mein Stil ist, auch wenn es halt gefühlt alle anderen so machen.
Auch wenn
Mir
so
hat es
der
aber einfach
klassische Weg ist, ja.
keinen Spaß gemacht. Also, ich habe immer furchtbar gefroren bei fast jedem Wetter. Und also, das war einfach gar nicht so für mich. Und sich da einfach so ein bisschen weg von zu entwickeln, hin und rauszufinden,
So, was ist
ja,
mein
was
eigener
liegt mir
Weg?
denn auch? Und ja, muss ich wirklich Rehwild für Wildbret, so wie es alle anderen machen, sind ja im Prinzip bei uns auch jetzt im Revier und so sind genug da, die total gerne ansitzen und dass ich das halt nicht unbedingt machen muss. Wenn es doch auch alle, also wenn es genug gibt, die das gerne machen, diese Aufgabe zu übernehmen.
Das heißt, was machst du dann lieber?
Alles, was ich mit den Hunden zusammen machen kann, ehrlicherweise.
Bei euch im Niederwildrevier, meinst du?
Nein, nicht bei uns im Niederwildrevier, aber es gibt ja auch genug Arbeiten, die ich also wo ich zumindest mit den Hund mitnehmen kann, sei es jetzt irgendwie mal auf Raubwild, sei es mal ein Entenstrich, sei es auch einfach irgendwie Rabenkrähen, die von den Siloballen die Folie beschädigen oder so, aber letzten Endes alles,
Seid
was mit
ihr?
Hund ist. Und mir geht es halt irgendwie auch gar nicht, sage ich mal, ums Beute machen. Ich schieße vergleichsweise total wenig. Ich gehe eher mit dem Hund durch, also alles, wo du nicht wirklich so der Erleger im klassischen Sinne bist.
Also bei dir ist wirklich weg so von diesem traditionellen Ansitzjagd. Das ist bestimmt jetzt auch für die Hörer interessant, gerade für die werdenden Jäger und die Jungjäger, weil das ist halt das, wie das Bild suggeriert wird. Na, du gehst auf deinen Hochsitz, du sitzt da, du wartest, ne, 10 Mal, dann schießt da einmal was. Aber dass es halt auch viel, viel, viel andere Sachen gibt, viel, viel andere Tätigkeiten. Ne? Und gerade mit dem Hund kann man ja die ganze Jagd nochmal ausweiten. Du hast ja gerade gesagt, Entenstrich, du darfst ohne brauchbaren Hund ja gar nicht überhaupt Entenjagen gehen. Ne?
Eben, ja, total. Also das ist nochmal was komplett anderes, was auch so von der Jagdschule weg irgendwie halt, natürlich gab es ein Fach Hunde und irgendwie Naturschutz und so weiter, aber ich finde, man umfasst das nicht im geringsten, nicht mal annähernd, also überhaupt nicht. Man ist halt nach dem Jagdschein immer noch blutiger Anfänger oder gerade blutiger Anfänger in allen Bereichen. Und wahrscheinlich gilt es auch für alle anderen Bereiche. Bei mir ist es halt die Hundearbeit geworden, die mir Spaß macht oder wo ich mich auch sehe, so ein bisschen mehr als in den anderen Bereichen, als bei der Ansitzjagd und so.
Ja, ist ja schön, dass du da deinen Weg gefunden hast. Aber schön, dass du merkst, okay, es gibt jetzt nicht die eine Erfahrung, sondern es ist mein Weg weg von dem, was mir beigebracht wurde, hin zu dem, was mir selbst meine Erfüllung bietet, wenn ich das so zusammenfassen darf.
Ja, ich denke, so kann man es sagen. Ich denke auch gar nicht, dass es unbedingt dieses beigebracht worden ist, sondern es war halt, also ne, man ist da einfach reingewachsen oder das ist das, was halt die anderen gemacht haben. Und automatisch habe ich da erstmal als gute Schülerin gedacht, ja, das muss ich halt auch machen, ne?
Ja.
So, ja. Aber
Das wird
man darf da auch rauswachsen.
wieder dieser Punkt, ne? Es sind so viele Facetten, die halt in der Jagdausbildung nicht abgebildet werden können.
Total, ja.
Aber finde ich ein schönes Learning für alle hier. Dann nächster Punkt, Ethik und Verantwortung in der Jagd. Wie würdest du es für dich beschreiben? Ich meine, Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wo siehst du dich da?
Ja, also Passion und Verantwortung, denke ich, ist es immer beides gleichzeitig. Und man kann es halt auch gar nicht auf eins abstellen, irgendwie zu sagen, natürlich ist eine gewisse Passion dabei, sonst wäre es irgendwie nur ein Job oder eine Arbeit, die man verrichtet. Und das ist es einfach nicht. Aber ohne Verantwortung geht es auch auf gar keinen Fall. Also einfach auf die Hundearbeit abgestellt. Alles, was ich mit den Hunden zusammen mache, das mache ich eben aus der Freude daran heraus, dass ich es mit den Hunden tun kann. Aber ja, alles, was ich mit den Hunden mache, geht in den meisten Fällen in Richtung Hegel, in Richtung Schadensvermeidung, Schadensverringerung und so weiter. Also die Verantwortung geht da immer mit. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch so ein bisschen, wie du es mal in der Folge gesagt hast, es geht vor allem darum, dass man abends in den Spiegel schauen kann mit den Dingen, die man getan hat. weil ja, kann nicht vorher alles perfekt vorplanen und wissen und organisieren. Das heißt, Fehler passieren und ich ja, muss aber einfach versuchen, das alles so aufzustellen, dass das am Ende für mich in Ordnung ist und ich so im besten Fall beim nächsten Mal halt dann anders mache.
Das ist für dich Teil der Verantwortung da. Das ist ja gerade bei, wenn du mit Hunden jagst, na, es ist halt einfach noch ein Lebewesen mit integriert, na, in diesem Jagdgespann. Und egal, ob das jetzt auf Bewegungsjagden ist, wo die Hunde mitarbeiten, egal, ob das Treib- oder Drückjagd ist, ob das irgendwelche Nachsuchen sind, ob das eine Entenjagd ist, ne, wo es ja auch Verantwortung ist, dass der Hund das tut, was ich ihm sage.
Ja. Und das ist natürlich ein
Aber
ganz schwieriger Aspekt auch in der Hundeausbildung. Also das ist ja, sag ich mal, ein Riesenaspekt und total schwieriger, weil natürlich werden die Hunde auch mit einer gewissen Passion geboren, meistens mit einer sehr großen, sonst bräuchten wir auch keine Leistungszucht. Aber dass ich auch dem Wild, das ich bejage, gegenüber die Verantwortung habe, dass der Hund mehr oder weniger einwandfrei arbeitet, dem muss ich halt auch gerecht werden. Und das ist halt vielleicht auch nicht immer nur schön und nicht immer nur Bilderbuch. Und ich denke, es ist trotzdem eine Notwendigkeit, wenn wir uns herausnehmen, Lebewesen zu entnehmen, vielleicht auch für nachhaltigen Fleischkonsum und. Dann brauche ich aber, so böse das klingt, das Hilfsmittel Hund in vielen Bereichen schon, sei es jetzt die Nachsuche, ja, sei es irgendwie das Stöbern, das Apportieren, was auch immer. Und ich muss mehr oder weniger gewährleisten, dass der Hund so gut es geht optimal funktioniert, um da auch Tierleid so gut es geht zu vermeiden. Und das kann ich eben nicht mit einem Hund, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, der irgendwie halt mal 10-mal im Brauchbarkeitskurs war und dann vielleicht die Prüfung auch bestanden hat, was ja gut ist, aber viele arbeiten vielleicht nicht so zuverlässig. Und das ist
Da sind wir auch
nicht
wieder beim,
optimal.
beim Thema Verantwortung gegenüber meinem Hund dann auch, ne?
Ja, dem Hund und dem Wild gleichermaßen. Und das ist total eine Gratwanderung, beiden gerecht zu werden. In jeder Hinsicht dem Tierschutz, Aspekt geschuldet.
Ich fände es super interessant, weil das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir bei der Frage auf diese Punkte kommen. Deswegen wollte ich dich auch, ne? Also, ich glaube, hast du noch gar nicht gesagt, dass du Hundetrainerin bist, ne?
Ach so, nee, habe ich nicht.
Dass wir da einfach noch mal eine andere Facette öffnen, finde ich super spannend und super wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was, was oftmals extrem unterschätzt wird, ne?
Und also da zum Thema, waren wir schon bei Ethik, ja, ne?
Wir sind gerade mit der
Wir sind
Ethik,
bei
also
Ethik, okay, gut.
du darfst weiter ethisch reden.
Nee, soll ich jetzt sagen? Wenn es mir später nochmal einfällt, sage ich es.
Genau, dann krätsch einfach rein. Okay, gibt es da einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Also, grundsätzlich, ja, Weitgerechtigkeit, diese Floskeln vielleicht, die man da
So die
gerne
Standard.
hört. Aber was wir eben auch schon hatten, Vermeidung von Tierleid, soweit es geht, im Rahmen von ich entnehme Tiere, was natürlich in einer gewissen Art und Weise irgendwie Tierleid beinhaltet, so ein bisschen.
Ich wollte
Und
gerade sagen, erschießen sie immer noch? Also.
Also das ist einfach, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Aspekt. Ja, jetzt weiß ich auch, was ich zur Ethik sagen wollte. Genau,
Sehr gut.
die Frage bei den ganzen Sachen ist in Bezug auf den Hund auch, darf ich einen Hund verwenden oder um zu jagen? Also die Frage ist schon das eine, da darf ich jagen oder darf ich jagen, darf ich töten andere Lebewesen? Und im gleichen Atemzug auch, darf ich einen Hund verwenden, in Anführungszeichen, um Jagd auszuüben.
Ja.
Wir sind fast alle keine Berufsjäger. Und das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage auch. Ich finde irgendwie, wenn ich jage, dann darf ich auch einen Hund verwenden für die Zwecke. Und natürlich machen die allermeisten Hunde das super, super gerne, weil die Leistungszucht darauf abgestellt ist, diese Merkmale zu fördern. Und es den Hunden große Freude bereitet, da zu arbeiten. Und trotzdem ist das, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt von einfach allem, ob das, ja, wir können, glaube ich, das jeder nur für sich beantworten, ob es das legitimiert. zu jagen und auch einen Hund zu verwenden und jagdlich zu führen, oder ob man sagen müsste, okay, wir lassen von allem die Finger, weil man es eigentlich nicht rechtfertigen kann. Aber ich denke, da gibt es keine objektive Antwort für alle von außen drauf, sondern das muss jeder für sich selbst halt beantworten. Und deshalb finde ich alles zum Thema Ethik super, super schwierig. Aber ich muss es einfach für mich so machen, dass ich das für mich rechtfertigen kann. Und solange ist das, ja, denke ich, in Ordnung, solange ich eben im Rahmen der rechtlichen
Ich finde
Gegebenheit
es super
bin.
spannend. Ich liebe
Ja.
dieses Thema, ja, auch wenn es sehr philosophisch ist. Und ich finde es auch wichtig, dass du es ansprichst, weil, wie du schon sagst, es gibt hier keine Lösung, die sagt, ja zu 100%, nein zu 100%. Es ist auch ganz viel in meiner Jagd, wo ich ganz viel sagen muss. Ich weiß nicht, ob ich das ethisch gerade zu 100% vertreten kann, ne? Weil ich finde es heftig, einem Tier das Leben zu nehmen, also wirklich die Entscheidung über Leben und Tod zu treffen, um dann aber das zu rechtfertigen mit diesem Punkt Ökosystem, Seuchenprävention, ethischer Fleischkonsum, ne, wo wir wieder dieses Wort ethischer Fleischkonsum, was ja auch immer häufiger verwendet wird mit Wildbret. Also das ist schon wirklich eine Gratwanderung links, rechts. Irgendwie kann man es nicht richtig machen. Aber man kann extrem viel falsch machen. Und ich bin der Meinung, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich bin der Meinung, also ja, auch ganz oft, dass Veganer beispielsweise auch und Jäger ja eigentlich dasselbe Ziel haben. Na, es geht ja irgendwie um Tierschutz. Na, aber die ethischen Wege, das zu erreichen, sind aber halt komplett unterschiedlich.
Unterschiedlich.
Na, ein Veganer, der ist das straight. Oder sagen wir mal, diese radikalen Veganer sind das straight und sagen, auf gar keinen Fall ist irgendwie Tiere benutzen, Tiere essen, Tiere töten, Tierleid ist auf gar keinen Fall vertretbar. Und wir Jäger sind so ein bisschen auf der Seite, der Zweck heiligt die Mittel so in etwa, ne?
Ich denke, also das finde ich auch, und ich frage es mich auch bei jedem Schuss, den ich jetzt auf ein objektiv gesundes Stück Wild antrage. Anders bisschen bei, sag ich mal, Unfällen, alles, was das angeht, da ist keine Frage drüber, ob ich da das Tier erlöse. Aber grundsätzlich muss ich mir die Frage halt einfach grundsätzlich dann stellen. Und ja, ich würde jetzt irgendwie, ich nenne das so ein bisschen nachhaltiges, ressourcenschonendes Fleisch, was ich da produziere. Und für mich ist irgendwie da auch relativ klar, also ich jage so aus meinem Gewissen raus nur für unsere eigene Gefriertruhe und für unseren eigenen Konsum und die Leute drumherum. Und da mein Mann recht viel erlege ich mega wenig, weil ich einfach nicht die Notwendigkeit sehe, wenn wir für uns genug haben und gerade auch niemand anderes was möchte, noch was zu erlegen. Also das ist für mich persönlich nicht so drin, sag ich mal. Und deshalb mache ich es auch einfach nicht. Auch wenn ich weiß, letzten Endes werden die Stücke erlegt, weil wir einen Abschussplan haben und weil die Holzproduktion und so weiter, ja, die Notwendigkeit von Schalenwildbejagung auch irgendwo herstellt. Nein.
Ja, das sind wir bei den individuellen Motiven gerade, ne? Na, da hast du dein Motiv, ne, und andere haben komplett andere Motive, ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Thema, warum rechtfertigt das jetzt, dass ich ein gesundes Tier entnehme. Ja, super spannend. Also ich finde diese letzten 5 oder 10 Minuten, die wir da gerade philosophiert haben, enorm wichtig. Wir werden uns nicht viel Freunde gemacht haben, aber ich denke, viel, viel, viel zum Nachdenken angeregt haben. Finde ich sehr, sau cool. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Können wir so ein bisschen den Übergang machen. Und zwar in Richtung Herausforderungen, Extremsituationen. Was war für dich die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Also ich glaube, zwei Dinge, wenn ich so aufzählen darf. Das eine ist tatsächlich jeder Schuss, der nicht auf krankes Wild angetragen wird, oder jedes Abfangen, weil ich genau in diesem Zwiespalt jedes Mal stehe, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Begebenheiten rumherum sind. Aber letzten Endes ist es immer das Gleiche. Ich bin mir jedes Mal unsicher, ob ich das Recht dazu habe, das Tier zu töten. Und ob ich
Tja.
das ethisch oder ob ich das vertreten kann und vertreten möchte. Also da habe ich jedes Mal den Konflikt mit mir, mal mehr und mal weniger. Manchmal auch so, dass ich dann 1, 2 Wochen überhaupt nicht jagen gehe, tatsächlich. Und ich kann es mir auch nach wie vor nicht endgültig, sage ich mal, beantworten für mich. Ja, was war der zweite Teil der Frage?
Was die herausfordernde
Achso.
Situation war. Da hast du gerade sehr viele zusammengefasst.
Ja,
Meine
genau.
kurze Rückfrage wäre aber, du hast gesagt, du kannst es nicht immer lösen, aber wie löst du den Konflikt?
Na, letzten Endes wähle ich diese Für und Widers, die wir eben schon aufgezählt haben, von also irgendwie ökologisch nachhaltig, forstliche Bewirtschaftung, das alles, die Abschlusspläne. Also auf der einen Seite weiß ich jetzt in der normalen Revierstruktur, in der wir hier jagen mit den Abschlussplänen, wenn ich das Stück nicht erlege, dann erlegt das einer der anderen Jäger aus dem Revier irgendwann, weil das muss erlegt werden. Und wenn ich gleichzeitig den Bedarf nach Fleisch habe, dann geht das für mich in Ordnung. Und trotzdem habe ich jedes Mal diesen Konflikt. Und ich finde es jedes Mal herausfordernd, muss ich sagen, dass gerade in dem Moment, in dem das Tier dann so seinen letzten Atemzug tut und wenn ich das auch sehe vom Sitz aus oder direkt daneben stehe, finde ich das immer eine kurze Zeit lang schwieriger auszuhalten. Das ist einfach herausfordernd, aber letzten Endes, ja, wäge ich dann immer die Für und Widers ab und mein Ergebnis ist bis jetzt immer gewesen, es würde ohnehin erlegt werden und da ich eine ordentliche Verwertung dafür habe und auch jede, also fast alle Teile dann irgendwie auch noch für die Hunde oder so hernehmen kann, geht es für mich noch klar.
Aber dann
Genau.
hast du auch gesagt, wenn du diese dafür es nicht hast, dann lässt du es auch.
Ja. Weil es jetzt schon eine Gratwanderung ist und wenn ich das nicht habe, dann glaube ich,
Warum
könnte ich
sollte ich
nicht.
rausgehen? Ja.
Für mich
Finde ich
persönlich.
eine sehr schöne, selbstreflektierte Art zu handeln bzw. zu jagen.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, umständlich, weil man sich halt doch echt viele Gedanken macht und viel mit sich darum trägt, aber auf der anderen Seite nehme ich ein Leben, also ja.
Das ist auch absolut in
Vielleicht ist
Ordnung,
allein
sich
die
Gedanken zu
Auseinandersetzung
machen.
damit auch ein Teil der Würdigung dessen, was da passiert. Und eine andere wirklich herausfordernde Situation finde ich in Bezug auf die Hunde immer, wenn irgendwie Hunde sich tatsächlich in dem ganzen Kontext verletzen, schwer verletzen. Das finde ich, also da hatten wir letztes Jahr erst eine Situation und das war, sage ich mal, nur Training, aber der Hund hat es fast nicht geschafft und das fand ich extremst herausfordernd, weil dann auch diese ganze Maschinerie losgeht von, ne, warum mache ich das überhaupt? Warum mit meinem Hund, den ich ja nicht nur als Jagdpartner habe, sondern auch noch als Familienhund sozusagen. Also das finde ich extremst herausfordernd, weil natürlich letzten Endes entscheide ich, dass jetzt der Hund da läuft, dass der Hund da jetzt schwimmt und so weiter. Also habe ich auch einen großen Teil der Verantwortung dafür, wenn dem Hund was passiert. Und das finde ich sehr, sehr, sehr herausfordernend.
Ich finde es
Damit dann
super.
umzugehen.
Ich finde es super spannend. Bei dir kommen wirklich immer wieder diese Motive Tierliebe, Tierleid mit hoch, ne?
Ja.
Und das ist auch einfach wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig und ganz stark, dass du da gerade erzählst, weil du weißt ja selbst, Podcast, den hören doch ein paar Leute. Finde ich einfach schön. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Sehr schlimm, es war der Schreck zum Anfang.
Genau, dieser Punkt, es ist halt auch nichts Leichtfertiges, ne? Ein Leben zu nehmen oder ja. Wie du auch gesagt hast, ja, unsere Hunde sind dafür geboren zu jagen, aber jeder Hundeführer ist sich darüber bewusst, dass ein Hund vielleicht auch nicht zurückkommt von dieser Jagd. Weil es ist die Natur und die Natur ist gewaltig und die Natur kennt keine Empathie, wie wir sie als Menschen empfinden. Und wenn da halt ein Wildschwein sagt, ich mache unentschieden, zumindest mit dem Hund, dann passiert das halt auch mal, ne?
Ich meine, das Gleiche kann für mich als Jäger ja auch gelten. Also das Wildschwein kann mit mir,
Auch
kann
unentschieden
Ähnliches passieren,
machen.
sage ich mal. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch wie bei einem Hund. Aber im Prinzip setze ich meinen Hund niemals einer Gefahr aus, der ich mich nicht auch selbst aussetzen würde. Also das finde ich irgendwie einen wichtigen Aspekt. Und ich kann es halt leider, oder was heißt leider, aber ich kann es aus Sicht des Hundes natürlich nicht beurteilen und ich kann den Hund auch nicht fragen. Würdest du das wollen, wenn du die ganzen Konsequenzen
Ja.
berücksichtigen könntest oder würdest du es nicht wollen? Aber wenn man
Ja.
Hunde arbeiten sieht, halte ich es aus meiner menschlichen Interpretation für sehr unwahrscheinlich, dass sie es nicht wollen würden.
Es ist doch Triebe, die da auch handeln, ne? Wir hatten es vorhin schon mal kurz, aber ich stelle die Frage trotzdem. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Genau. Also Druck, na, versucht man am besten so wenig wie möglich aufkommen zu lassen, aber gerade in extremeren Situationen gerät man meistens in Druck. In einer gewissen Art und Weise, als jetzt seien solche Verletzungssituationen zum Beispiel oder so. Das generiert einfach Druck. Ich versuche, so ruhig wie nur irgend möglich zu werden oder zu bleiben, auch wenn mir das teilweise nicht gelingt. Aber ich denke, gerade in Drucksituationen, je ruhiger ich bin, je konzentrierter ich bin, desto besser sind wahrscheinlich die Entscheidungen, die ich treffe. Und gerade in Drucksituationen ist ja meistens so, dass man Entscheidungen treffen muss, vielleicht auch schnell Entscheidungen treffen muss. Deshalb versuche ich da möglichst ruhig zu bleiben.
Ich nehme da immer gerne, das haben wir auch bei mir im Coaching, dieses Beispiel aus dem Horrorfilm. Es wird jemand verfolgt und möchte quasi mit dem Schlüssel ins Haus rein. Und dann siehst du die immer, wie die in diesem Schlüsselbund kramen und wie sie es nicht schaffen, den Schlüssel irgendwie in dieses Schloss zu machen. Und im Hintergrund siehst du quasi den Mörder oder irgendein Monster auf sie zurennen. Das finde ich immer ein gutes Beispiel so für diesen Druck. Na, dass nichts anderes passiert ja, wenn wir Druck haben, dass wir anfangen, unkonzentriert zu handeln. Und im Horrorfilm würden viel mehr überleben, wenn sie einfach mal, sage ich,
Wenn wir
beruhige mich
ruhig
jetzt mal,
werden,
genau,
entspannen würden dabei.
und mache jetzt das Ganze so wie immer und wäre eigentlich schneller dann.
Genau, und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, ne? So wie immer. Also ich muss einen Haufen Routine haben am besten. Ich muss einen Haufen vorbereiten, oder ich muss nicht, aber wenn ich einen Haufen Routine und eine gute Vorbereitung habe, dann kommen Drucksituationen nicht so schnell und sind auch nicht so intensiv und ich bin auch nicht so hilflos in dem Sinne.
Genau,
Und
und nicht so überrascht.
nicht so überrascht. Und selbst wenn ich davon überrascht bin, wenn ich einen Haufen Tools an der Hand habe, wo ich jetzt nur abwägen muss, eins, zwei oder drei, ne, was mache ich jetzt, anstatt dass ich da stehe und überhaupt nicht weiß, total überfordert bin und auch keine Werkzeuge an der Hand habe, die ich jetzt eben anwenden kann, um die Situation zu lösen, sozusagen, dann stehe ich natürlich viel, 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 viel schlechter da, als wenn ich gut vorbereitet bin. Deshalb denke ich auch gerade im Umgang mit Fehlern, wir können leider Fehler alle nicht vermeiden, jetzt aber nicht nur im Kontext Jagd oder Hunde oder so, sondern auch im ganz normalen Leben. Und deshalb versuche ich einfach, ich versuche mich vorher gut vorzubereiten, die ganzen Aspekte abzuwägen, auch alles, was ich eben brauchen könnte, jetzt bezogen auf die Hunde auch an Verbandsmaterial, alle Ausstattung, alles, was ich so brauchen kann, jetzt im Jagdbetrieb dabei zu haben, zu wissen, wo es ist, wie es angewendet wird, irgendwie sowas. Damit ich eben dann nicht in Hilflosigkeit komme und in Fällen, wo ich handeln muss, bestmöglich handeln kann. Und der Rest ist eben, dass Fehler passieren, dass ich es nicht vermeiden kann. Und gerade in allem, wo ich jetzt, sag ich mal, neu bin, unweigerlich irgendwie Fehler, größere oder kleinere, passieren, die zum Lernprozess dazugehören. Und ja, wenn ich das vorher weiß, dann lerne ich auch vielleicht besser damit umzugehen, dass ich eben Fehler mache und die als Teil des Prozesses betrachten kann. Was nicht bedeutet, dass ich unachtsam bin und sage, naja, egal jetzt, ne? Wurscht, irgendwie kommen wir schon durch, sondern dass ich mich möglichst gut vorbereite, aber eben auch darauf vorbereitet bin, Fehler zu machen.
Und sie dann halt auch auf auszumerzen, ne? Und nicht als das stehen zu lassen, was sie sind. Hatten wir kritische Momente schon? Ich meine nicht, ne? Könnte man mit in die Drucksituationen reinmachen?
Ja, also ich glaube, kritische Momente, ja, geht es auch wieder darum, bestmöglich die zu managen, sozusagen. Also wenn ich genug Werkzeuge an der Hand habe und auch genug Optionen, wie ich damit umgehen kann, dann geht es darum, das schnellstmöglich, bestmöglich abzuwickeln, sozusagen, und da durchzukommen.
Wieder raus in den Normalzustand.
Und nicht nochmal in den gleichen kritischen Moment zu kommen, wenn ich es
Okay.
irgendwie vermeiden kann.
Da sind wir wieder bei Fehlervermeidung. Der Schlaue lernt aus seinen Fehlern oder so. Was würdest du denn sagen, Thema Lernen? Was war die wichtigste Lektion, die du bis jetzt in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Ja, ich glaube, da will ich auch nochmal zurückkommen auf, ich muss nicht das machen, was alle machen. Also bezogen auf die Jagdausübung, ich muss nicht nur, weil alle hier auf Rehwild ansetzen, weil das fast unsere einzige Wildart ist, und alle die Abschlusspläne erfüllen wollen, auch immer ansitzen auf Rehwild. Also nö, muss ich einfach nicht. Vor allem, wenn es mir keine Freude macht. Also ich kann genauso gut auf Rehwild pirschen, ich kann genauso gut zur Blattjagd gehen, ich kann aber auch genauso gut mit meinen Hunden einfach nur zur Nachsuche zur Verfügung stehen oder. Also ich kann mich auch in ganz anderen Aspekten da einbringen und darf auch, da es nicht mein Hauptjob ist, zu jagen, mich auf die Aspekte fokussieren, die mir Spaß machen, also oder die ich gerne mache. Ich muss nicht mit den anderen ansitzen, wenn die anderen das total gerne machen und natürlich in der Revierstruktur genug Leute da sind, die unseren Abschlussplan auch erfüllen. Das muss natürlich alles auch im Rahmen sein und funktionieren. Aber ja, ich darf auch nach den Sachen gucken, die ich gut kann und die mir Spaß machen.
Also dieser Punkt, ich darf meinen eigenen Weg gehen.
Ja, und das, denke ich, bezieht sich eben auch genauso auf die Hundeausbildung.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du bei der nächsten Frage eine ähnliche Antwort gibst.
Kann schon sein.
Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ja, doch, die Antwort ist ziemlich ähnlich tatsächlich. Also, ja, ich denke eben nicht, dass ich die Dinge alle machen muss, die andere machen. Und bezogen jetzt vielleicht auf die Hundeausbildung, um auch nochmal ein anderes Beispiel reinzubringen. Da gibt es ja auch unglaublich viele Facetten und gerade nach dem Jagdschein überblickt man davon, wenn man ehrlich ist, überhaupt nichts, also wirklich gar nichts. Vor allem, wenn man jetzt nicht aus einer Familie kommt, wo schon länger Jagdhunde geführt werden, vielleicht auch verschiedene Rassen und da gibt es unglaublich viel zu lernen. Und deshalb finde ich, ändert sich es auch nicht nur zwischen dem Jagdschein und jetzt, sondern im Prinzip ändert sich es ein bisschen jedes Jahr oder jeden Monat oder wie auch immer. Also gerade in dem Bereich habe ich das Gefühl, ich lerne eigentlich jeden Tag total viele Sachen und ich habe immer noch total oft so wahnsinnige Aha-Erlebnisse, wo ich denke, okay, das verändert irgendwie schon wieder so mein ganzes Bild auf die Hundeausbildung. Das passiert immer noch relativ oft. Und es ist total faszinierend, wie sehr man von Dingen, wo ich vielleicht dann auch am Anfang dachte, oh Gott und nein, über ich mache es komplett anders zu, ich verstehe zumindest die Aspekte, wieso das so gehandhabt wird, wie das auch funktioniert, bis hin zu, ich fange an, mir meinen eigenen Weg daraus zu basteln, aus dem, was ich sehe, aus dem, was ich irgendwie lerne, da dann meinen Weg zu finden.
Also auch dieses, ich lerne immer dazu
Ja.
und offen bleiben.
Ja.
Na, also nicht direkt Augen verschließen vor, oh Gott, ich will das nicht oder ich kenne das nicht oder was soll denn das, sondern auch mal hinhören, warum machst du denn das? Ne? Und das ist ja nicht nur Hundeausbildung, sondern
Das
sind
sind
wir
ganz viele
wieder
Bereiche.
in allen Bereichen, ne? Wo wir es uns Jäger wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher machen würden. Wenn wir mal den anderen verstehen wollen würden, als gleich zu sagen, ja, kann ja nichts Gutes sein.
Oder das auch einfach so stehen lassen können, was der andere anbringt und wie er es macht, dass ich zumindest die Wege, die ich jetzt selbst so nicht einschlagen würde, die aber andere erfolgreich gehen, zumindest akzeptiere und sagen kann, okay, ich sehe, was du machst und wenn das für dich funktioniert, ist das auch in Ordnung. Und was kann ich für mich vielleicht auch einfach rausziehen, ne? Die anderen sind immer in irgendwas noch, vielleicht auch in vielen Aspekten oder auch nur in manchen Aspekten, viel besser als ich. Wegen jahrelanger Erfahrung, wegen, keine Ahnung, es sind komplett andere Rassen, es sind andere Aufgabengebiete, was auch immer, jetzt auf die Hunde bezogen. Ich kann bei jedem was lernen und ich kann bei jedem was mitnehmen. Und das finde ich total spannend. Deshalb mache ich unter anderem auch den Podcast, weil ich es richtig spannend finde, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ich vielleicht so gar nicht treffen würde. Und ja, von denen einfach mal zu hören, wie sie es machen, wie sie es sehen, wie sie da drauf gekommen sind. Ja.
Und das hören ja wieder auch super viele, ich sag mal, die ein ähnliches Mindset haben. So, und das ist eben dieser Punkt, wenn wir alle voneinander profitieren, kämen wir alle ein bisschen weiter. Was uns auch zum letzten Themenblock ganz gut bringt, und zwar Zukunft der Jagd. Was siehst du oder was denkst du, welche Herausforderungen und Chancen hat die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, auch ein schwieriges und ziemlich umfassendes Thema, würde ich sagen, irgendwie. Also Herausforderung. Ich spreche jetzt einfach mal von der Hundeausbildungssicht so ein bisschen. Insgesamt ist der ganze Bereich Tierschutz ja eben, hat sich, glaube ich, extrem in den Vordergrund gestellt, so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren. Und betrifft ja eben auch die Hundearbeit in großen Teilen. Einfach, weil es wahrscheinlich als Nichtjäger und Nicht-Hundeführer auch schwierig ist, nachzuvollziehen, warum das gemacht wird, wie es gemacht wird, was vielleicht auch notwendig ist im Bezug Tierschutz der Tiere, die wir bejagen, eben damit ich einen funktionierenden Hund habe, einen zuverlässigen Hund, einen brauchbaren Hund, alles in der Richtung. Und ja, ich denke, Herausforderung ist auf jeden Fall die Kommunikation nach außen, auch die Erhaltung der aktuellen Möglichkeiten, also Kopierverbot und alles, was eben im Raum steht, jede Menge andere Verbote, die vielleicht auch schon in anderen Ländern präsent sind und so. Und wahrscheinlich wird ja das eine oder andere auch früher oder später bei uns kommen. Und ja, ich glaube, zum einen ist echt die Herausforderung, dass wir es schaffen, den rechtlichen Rahmen noch so zu erhalten, dass man überhaupt noch Jagdhunde führen darf, führen kann und ausbilden kann, weil da sind wir schon hart an der Grenze, wenn nicht sogar schon drüber hinaus, zumindest für bestimmte Rassen, die einfach mit den rechtlichen Gegebenheiten kaum noch jagdlich zu führen sind. Und das ist einfach total schade. Und klar, auf der einen Seite passt sich die Zucht an oder muss sich die Zucht dann auch anpassen, so dass die Hunde händelbar bleiben und trainierbar bleiben und gleichzeitig aber auch eine zuverlässige Arbeit verrichten. Und zum anderen, ja, müssen sich auch die Hundeführer zum Beispiel extrem anpassen und auch sehr viel weiter fortbilden, um in den rechtlichen Begebenheiten ihre Hunde bestmöglich auszubilden. Und das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich es entwickelt. Nicht übermäßig optimistisch, muss ich sagen, weil halt einfach die Menschengruppe, die da Wert drauf legt, vergleichsweise zu denen, die das überhaupt gar nicht einordnen kann, natürlich winzig ist. Und die Stimme derer, die da keinen Bezug zu haben, sehr schwer wiegt.
Da sind wir wieder bei diesem typischen, wo wir ja auch in der Jagd viel zu kämpfen haben. Ja, die Leute, die wenig Ahnung haben, die nur die kausalen Schlüsse sehen, sind oft die, die lauter schreien, als sich die Fakten und die Wissenschaft dahinter mal anzuschauen, ne?
Ja, und vielleicht kannst du manche Sachen halt auch mehr oder weniger erst begreifen, wenn du dabei stehst und mitmachst.
Ja, auf jeden
Weil es
Fall.
nicht eben nur Fakten sind, sondern tatsächlich auch, ja, wenn ich einen Hund
Erfahrungswerte.
arbeiten sehe, das ist natürlich was komplett anderes, als wenn ich einfach nur auf dem Papier lese, irgendwie Leistungszucht und Prüfung und Abrichtung und Arbeit und weiß ich nicht. Das ist halt nochmal, glaube ich, komplett anders, wenn du auch ein Gefühl dazu kriegst und nicht nur über irgendein Thema die Informationen einholst.
Ja, also wahrscheinlich auch eine Chance, die Leute mal mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wie es in Wirklichkeit ist, ne?
Ja, das ist vielleicht tatsächlich die Chance daran, jetzt auch wieder im Hundekontext sehr gut ausgebildete Hunde zu haben, weil die einfach ja, für die Gesellschaft der Spiegel der Jäger dann sein können. Im Gegensatz dazu, wenn ich eben Hunde habe, die nicht gut arbeiten, nicht zuverlässig arbeiten, so wie Jäger, die nicht weitgerecht jagen oder welches Beispiel ich auch immer heranziehen möchte. Ja, das wäre die Chance, wenn wir da viel rein investieren, dass wir uns die Privilegien, die wir jetzt noch haben, wie das Kopieren zum Beispiel, erhalten können.
Ja, und da ist ja, mittlerweile sind wir ja so weit, dass ein gut erzogener Hund eher was Besonderes ist als ein schlecht erzogener Hund. Jetzt in der Allgemeinheit, nicht nur auf Jagdhunde bezogen, aber wenn du draußen spazieren gehst, sind die Leute eher überrascht, wenn dein Hund hört, als andersrum. Ja, und das ist eigentlich eine gute Chance, da mal zu zeigen, ich habe einen Jagdhund, deswegen muss er hören. Also, ohne das wird es halt schwierig und deswegen rennt er dem Reh nicht hinterher, wenn ich es ihm nicht sage. Ja, wenn dein Pfiffi das macht, der kein Jagdhund ist, ist es schon kritisch genug, aber ich weiß, dass mein Jagdhund mir das Reh halt auch bringt.
Ja, total. Also ja. Und ich gerade in diesem Kontext Familienhunde und Gebrauchshunde und aus welcher Sicht man das sieht, sind Jagdhunde natürlich oft auch Familienhunde und vielleicht in einem zu geringen Maße Gebrauchshunde, weswegen halt diese Familienhunde-Maßstäbe oft angelegt werden von den, dann ist irgendwie nur der Papa Jäger und der Hund, natürlich soll der mit der Frau und den Kindern und zu Hause und das soll alles schön sein. Aber vielleicht muss ich dann auch so ehrlich sein und kann den Hund nicht jagdlich führen, wenn er nicht gut ausgebildet ist. Und dann muss ich mich fragen, brauche ich einen Hund aus einer jagdlichen Leistungszucht, damit er halt zu 95% Familienhund ist? Habe ich dann überhaupt die Zeit und die Ressourcen, den ordentlich auszubilden? Brauche ich das denn dann überhaupt? Oder ist das irgendwie hier gerade nur ein nice to have, weil ich jetzt irgendwie Jagdschein gemacht habe, brauche ich auch meinen kleinen Münsterländer Weimaraner, was weiß ich, was ich halt haben möchte? Da muss ich mich eh fragen, braucht es das? Und wenn ja, kann ich das leisten, so dass ich eben auch ja, ein gutes Bild nach außen mit dem Hund abgebe.
Ja, definitiv. Viele Chancen, viele Herausforderungen. Fast ein bisschen pessimistisch, aber wahrscheinlich leider realistisch. Aber schöne Überleitung. Wenn du eine Botschaft an unsere Hörer senden könntest oder ihnen irgendwas mitgeben wollen würdest, was wäre das?
Ganz spontan, wäre es jetzt auch wieder auf den Hund bezogen. Wenn ihr euch einen Hund zulegen möchtet, setzt euch bitte mit Training auseinander, setzt euch mit Ausbildung auseinander und investiert lieber mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ressourcen, mehr alles in die Ausbildung, dass das nachher auch ein richtig vernünftiges Ergebnis wird. Und lasst es lieber sein, wenn die Zeit, das Geld, die Passion da vielleicht auch nicht unbedingt da ist, andere Aufgaben wichtiger sind und das ist alles völlig legitim. Aber zum Beispiel ist es dann, muss ich mir keinen Hund zulegen. Dann lasse ich es einfach, weil der ist immer da. Das ist, wenn ich halt auch nur einmal im Monat irgendwie samstags abends zum Ansitzen gehe, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt einen Hund und da vielleicht auch ehrlich zu mir zu sein und mich zu fragen, braucht es das, will ich das? Und wenn ja, wie hoch ist mein Commitment? Und wenn ich es habe, dann auch alles zu geben, tatsächlich.
Das ist das, wenn ich kurz einlenken darf, das, was eigentlich auch für jeden gelten sollte, der auf ein Lebewesen schießt.
Das ist
Wie hoch
richtig.
ist da mein Commitment in Sachen Training, Ausbildung? Und
Also ich denke,
guter
das gilt
Punkt.
einfach für alle Bereiche der Jagd. Und der Jagdhunde-Kontext ist einfach nur ein Mosaik aus dem
Ja.
ganzen Bild Jagd und spiegelt das in unfassbar vielen Facetten wieder. Vielleicht in ein klein bisschen anderen Zusammenhängen, aber letzten Endes ja, ist die ganze Jagdhundeausbildung ein Spiegel der Jagd.
Auf jeden Fall. Wir wären am Ende, liebe Eva. Ich fand es
Yay.
sehr spannend, sehr schön, sehr philosophisch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Magst du noch mal schnell, wir hatten es gleich am Anfang schon gesagt, du kommst vom Jagdhunde-Podcast Voran ab Hort. Wo können dich die Leute noch finden?
Genau, also grundsätzlich findet man den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Genau, es geht um Jagdhunde, um Jagdhundeausbildung und artverwandte Themen sozusagen. Ansonsten gibt es da einen Instagram-Kanal dazu, der heißt auch Voranapport. Da kann man auch mal reinschauen. Ansonsten ist mein Fokus so auf Junghundeausbildung, weil ich finde, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, wo man halt auch noch ziemlich viel vielleicht bewegen kann. Gerade wenn Leute sich einen neuen Hund oder den ersten Hund anschaffen, da gleich Informationen zu liefern, Wissen mit reinzubringen und nicht erst mal gucken, wie es wird und so, sondern es geht gleich am Anfang systematisch anfangen zu arbeiten, zu trainieren, den Hund auszubilden. Genau, aber die Informationen findet man dann im Podcast oder Eben auf dem Instagram-Kanal, beim Podcast, oben in den Infos gibt es auch noch einen Link zur Website. Die ist allerdings nicht so super, super aktuell oder wahnsinnig umfänglich, aber
Mach's auch
genau.
nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr auch einfach klicken. Dann, liebe Eva, vielen Dank, dass du alle meine Fragen so toll beantwortet hast. Und sonst wünsche ich allen Hörern einen schönen Nachmittag, Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Denkt wie immer dran, den Podcast gut zu bewerten. Wir haben die ersten Jagdgegner in den Bewertungen, die ihr Unwesen treiben. Das wäre cool, wenn ihr dagegen steuern könntet. Und ich freue mich aufs nächste Mal und macht's gut.
Tschüss.